Hallo zusammen, wir begrüßen euch und hofft, ihr habt die Osterzeit gut überstanden und auch den 1. April mit so wenig Witzen wie möglich überstanden. Wie geht's denn dir, Bob? Hast du irgendwas Tolles erlebt oder hat jemand auf deine Kosten Witze gemacht?
Bis jetzt noch nicht, aber ich warte, was da kommt.
Ich habe gar nicht so viele vorbereitet, ehrlich gesagt.
Okay. Das ist schon ein bisschen enttäuschend.
Ja, das mache ich halt nur für Personen, die wichtig sind.
Ich wollte gerade sagen, die du lieb hast.
Ja.
Verstehe das schon.
Genau.
Ab zu den News.
Das war jetzt mein 1. April-Scherz. Nein, natürlich habe ich dich auch so ganz gern, aber ich habe tatsächlich nichts für dich vorbereitet.
Ich heule leise.
Ja, du heulst im Stillen. Das passt ja eigentlich immer ganz gut zu deiner Einstellung. So, zu den heutigen...
Ich stelle mich nicht immer so als depressiv hin. Das ist gar nicht wahr.
Das hast du in den letzten 33 Folgen schon ganz allein getan, mein Freund.
Das ist nur, weil du den Leuten das einredest.
Ja. Hast du jetzt Angst, von deinem Fundament der Beliebtheit herunterzufallen?
Red dich wieder vom Karten aus.
Wenigstens hast du es dir gemerkt. So, kommen wir mal zu den Themen. Wir starten mit einem kleinen Nachtrag zu Magic Legends. Die haben nämlich ein bisschen auf uns gehört und haben etwas an der Pay-to-Win-Mechanik entschärft. Dazu gleich mehr. Dann gehen wir zu Evil Genius 2. Dürfte euch auch bekannt vorkommen, denn das hatte ja in der vergangenen Woche Release. Haben wir im Prinzip auch schon vorher angekündigt. Dann war ich sehr enttäuscht von The Elder Scrolls Online Blackwood. Das ist der neue DLC oder das neue Add-on oder die Erweiterung zum MMO. Dann gab es einen Bericht über Lootboxen. Und den nehmen wir mal so ein kleines bisschen unter die Lupe, was da so ganz grob drin vorkommt. Wir werden es nicht ganz schaffen, den im Detail auseinanderzunehmen, aber so einen groben Überblick können wir euch gerne verschaffen. Da werden wir also ein kleines bisschen über Lootboxen quatschen. Dann, man könnte sagen, es hat auch so ein bisschen Verbindung zu Lootboxen, zumindest was passiert, wenn man ganz viel in was investiert und es dann geschlossen wird. Denn Sony hat ganz überraschend den PlayStation 3 Online Store geschlossen, beziehungsweise wird dies bald tun. Und wenn dann noch Zeit ist, reden wir nochmal über TSMC. Das ist der Produzent von den Mikrochips ganz vieler Hersteller wie Nvidia, AMD und wie sie nicht alle heißen, im Prinzip weltweit. Und ja, da wurde so eine kleine Prognose gestellt für die nächsten paar Jährchen und die sieht nicht besonders rosig aus, das kann ich schon mal vorwegnehmen. So, vorwegnehmen kann ich jetzt auch, dass die Musik gleich eingespielt wird und überlassen nochmal ganz kurz das Feld dem Bob. Vielleicht will er ja nochmal abschließend was sagen, wie jeden Montag.
Und hier kommt die Musik.
Übrigens fällt mir jetzt genau wieder ein in diesem Moment, wo ich bei dieser Folge wieder einsitzen wollte, nämlich bei dem Déjà-vu, dass wir ja jede Woche dasselbe machen. Mist.
Wie ich es immer schon gesagt habe.
Genau, wie immer. Immer, immer. Hallo und herzlich willkommen zu Pixel News, Folge 34 in der Kalenderwoche 14 im Jahre 2021. Im Intro ging gerade so ein bisschen verloren, dass ich mich mal wieder für meine Stimme entschuldige. Ich bin noch nicht ganz auskuriert und wenn ich ein bisschen kratze, dann liegt das nicht an einem falsch eingestellten Mikrofon, sondern einfach an mir. Da bitte ich um ein kleines bisschen Verständnis. So, wir fangen mit dem Nachtrag zu Magic Legends an. Da war es ja so, dass wir letzte Woche noch gesagt haben, und das war ja zu dem Zeitpunkt auch so, dass es diese eine Karte, diesen Dimir-Meuchler, nur dann gab, wenn du halt Glück beim Kartenziehen hattest. Und statistisch gesehen, mit den ersten Sachen, die da halt erhoben wurden, statistisch war das so, dass man ca. 100 Euro ausgeben musste, um diese Karte zu erhalten. Und naja, das ist natürlich ein bisschen arg viel, wenn man bedenkt, dass das Spiel ja eigentlich Free-to-Play ist. Und die Karte ist halt ziemlich OP, würde man sagen, also overpowered oder halt besonders stark. Und deswegen will man sie einfach haben. Und die Entwickler haben sich jetzt so ein bisschen das Feedback der Spieler zu Herzen genommen. Oder besser gesagt die Kritik, die ja auch von unserer Seite kam. Es lag bestimmt an uns.
Bestimmt.
Und haben diese Karte jetzt in den Battle Pass integriert. Der Battle Pass ist sozusagen das kennt man ja, man steigt halt in der Saison im Level auf. Das Maximallevel ist Stufe 50 und dann gibt es halt den Free-to-Play-Pass, den Premium-Pass und den Super-Premium-Pass. Das haben wir letzte Woche auch erklärt. Das ist eben einfach frei. Dann 10 Euro und 25 Euro. Und egal, welchen dieser Pässe man jetzt nun hat, auf Stufe 50 bekommt man jetzt diese Karte. Und obwohl ich das halt ganz cool finde, wirft das halt eine Frage auf, über die wir jetzt so ein bisschen reden. Nämlich, könnte man jetzt munkeln, dass der Entwickler den Spielern hier was ganz besonders Gutes tun wollte? Oder steckt hier nicht vielleicht sogar so ein bisschen Kalkül dahinter, wenn man sagt, man macht zu Beginn eines Spiels, das ja auch noch mit einem Beta-Label versehen ist, etwas ganz Verrücktes, indem man zum Beispiel eine Karte überteuert, den Spielern unterjubeln will. Und dann, wenn einfach genügend Shitstorm hinterherkommt, dass man es dann ändert. Aber bis dahin ist der Schaden im Geldbeutel der Spieler ja schon längst angerichtet, die vielleicht schon irgendwie 30 oder 40 Packs gekauft haben für diese Karte. Wie siehst denn du das?
Oh, das ist eine schwere Frage, wirtschaftlich gesehen, ne? Wenn du wirklich so eine große Fangemeinde hast, dass du mit einem Schlag richtig viel Geld einnimmst. Da würde ich dir sagen, ja. Aber ich glaube, der Image-Schaden ist teurer, den du dadurch bekommst. Bloß, ich bin halt kein Wirtschaftsprüfer. Ich weiß nicht, wie das bei denen ausschaut. Es ist eine gute Überlegung eigentlich. Mhm. Hat halt so wie eine Taktik von EA, ne? Mal erstmal ausprobieren.
Ja, ja,
und wenn es richtig schlimm wird, dann rudern wir halt einfach mal zurück.
Und du sagtest halt gerade PR. Und da kam mir halt gerade wieder CD Projekt Red ins Gedächtnis, aber da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Aber eben wirklich zu sagen, wir tun jetzt was für die Spieler, wir hören auf euer Feedback und wir machen das. Das ist ja eigentlich positive PR.
Mhm.
Das heißt, eigentlich sind ja nur die Spieler betroffen, die jetzt schon im Spiel Geld ausgegeben haben. Die davon gelesen haben und deswegen bewusst jetzt von dem Spiel ferngeblieben sind bis dato, die sehen das ja eher positiv, weil sie jetzt sagen, okay, jetzt ist ja das Hauptmanko für mich erstmal beseitigt, jetzt kann ich einsteigen. Und coole Entwickler, dass sie sich das zu Herzen genommen haben.
Und ja, aber du verkraulst halt auch, aber die Leute, wie du gesagt hast, deine Hardcore-Fanboys, sage ich es jetzt mal so hart, wie es ist, das sind die, die wahrscheinlich auch mehr ausgeben als normaler, durchschnittlicher Spieler. Von daher weiß ich nicht, ob das wirklich sich lohnt. Aber du hast recht, für die Leute, die jetzt von außen nur zuschauen, sieht es halt aus, als wenn das ein guter Entwickler ist, der auf die Community halt hört.
Ich denke, hier liegt die Wahrheit mal wieder irgendwo dazwischen. Weil wenn wir sagen, die Hardcore-Spiele, die sind das ja eh gewohnt, viel Geld für ihre Karten auszugeben. Das war ja das Argument, was wir auch schon letzte Woche angesprochen haben. Ne? Hinter diesem Magic Legends Spiel steckt ja nun mal auch das Kartenspiel Magic. Und dort gibst du ja, naja, ich sag mal, zwangsläufig irgendwo auch Geld aus, um eben Kartenpakete zu kaufen. Und das halt miteinander vereint, dass du halt dort eine besonders starke Karte drin hast, entspricht ja eigentlich genau dem Prinzip von Magic. Deswegen ist es eigentlich auch gar nicht so schlimm gewesen, würde ich mal behaupten. Nur eben die Tatsache, dass eben diese Karte so stark war im Spiel und es nicht viele Äquivalente dazu gab. Also es war ja eben nicht so, dass es jetzt 12 gleich starke Karten gibt, die man dann halt zufällig ziehen kann. Weil dann ist ja die Chance größer, dass du eine von diesen 12 bekommst. Aber es gab eben nur diese eine davon. Und ich glaube, das hat halt die Spieler so ein bisschen gewurmt. Ich finde es halt generell sehr schwierig. Wir sind ja unter der Woche, oder ich weiß nicht genau, wir waren zuletzt irgendwann mal im Gespräch und da haben wir gesagt, mittlerweile kommt man sich halt echt ein bisschen veräppelt vor, wenn man ein Spiel gleich zum Start kauft und eigentlich kurz danach irgendwas ist, seien es halt Bugs und Glitches, Cyberpunk und dann später kriegt man das volle Spiel, also wo es dann gebugfixt wurde, wo dann neue Inhalte drin sind und, für weniger, weil es halt dann im Steam-Sale ist. Da möchte ich mal gerade ein ganz, ganz absurdes Beispiel nennen. Das fällt mir gerade so ein, weil ich selbst davon profitiert habe. Ich habe ja ganz viel davon geschwärmt, dass ich unbedingt Kingdom Hearts 3 für den PC spielen möchte und mir auch kaufen möchte. Und das hat ja in der Vorbestellung 59,99 gekostet. Ja, was soll ich sagen? Das Spiel kam halt raus und einen Tag später gab es einen Sale für das Spiel, dass du es dann für 47,99 Euro bekommen hast. Also, dazu als kleines Sternchen noch dazu. es gibt keine Vorbesteller-Boni. Also du hast das Spiel einfach für 13 Euro mehr vorbestellt und einen Tag später hast du es für 13 Euro weniger bekommen. Und ich weiß nicht genau, ob es da eine Rückgabepolitik gibt bei Epic. Aber ist der Wahnsinn, wirklich. Ich habe jetzt halt profitiert. Ich muss sagen, ja, 47 ist jetzt auch nicht so weit weg von 60, aber ich habe dann halt doch zugeschlagen, weil es dann eben einfach gerade günstig war oder günstiger war. Und das ist halt genau das. Die Spiele halt unfertig auf den Markt bringen mit Kalkül, halt wohlgemerkt, weil man halt weiß, dass es nicht fertig ist. Und es gibt ja da so Perlen wie Anthem, die dann halt einfach komplett den Bach runtergegangen sind, weil das eben genauso passiert ist.
Hm.
Und auch da hatte Anthem ja einen Ingame-Shop, wo die Spieler halt fleißig erstmal investiert haben, wahrscheinlich am Anfang. Nur dann sind halt irgendwann die ganzen Spieler weg gewesen. Naja. Jetzt sind wir so ein bisschen abhanden gekommen. Ich habe dich auch irgendwie ganz wenig reden lassen. Aber ich denke mal, wir sind da schon so ein bisschen auf einer Wellenlänge, oder? Was das angeht.
Absolut. Diese Taktik ist halt nicht neu. Oder dieses Verhalten, was manche Publisher und Entwickler an den Tag legen, ist nicht neu. Und deswegen haben ja auch große Entwickler halt einen relativ schlechten Ruf, dass das so bei den anderen Entwicklern durchsickert, ist halt wirklich traurig. Ja, ist halt ein Business geworden. Kann man nicht anders sagen. Unser Hobby ist halt kein Hobby mehr, sondern ist ein knallhartes Business. Man muss halt schauen, wo man bleibt. Mhm. Und ein Spiel halt am Anfang zu kaufen, wie du sagst, das bringt halt eigentlich immer mehr Nachteile. Und das machst du eigentlich nur, wenn du, es gibt eigentlich nur so ein paar Dinge, wenn du Langeweile hast und willst das Spiel unbedingt spielen am Tag 1. Mhm. Oder wenn du halt wirklich das Spiel liebst und du sagst, ich mag das Spiel, da habe ich nur gute Erfahrungen gemacht oder das kann eigentlich gar nicht schlechter werden.
Mhm.
Aber sowas bleibt hängen. Wenn ich halt sage und es immer wiederhole, dass EA halt dreimal zur schlimmsten Firma der Welt gewählt worden ist, ist das halt, weil das mir im Gedächtnis geblieben ist.
Ja, aber auch da sind wir eben wieder beim Thema Kalkül. EA ist da eben längst nicht der Einzige. Es kommt ja noch so ein bisschen der Faktor dazu, dass ich ja nun jemand bin, der DLCs und Nachkäufen, und wir kommen ja da später nochmal zu Lootboxen, ich bin nicht der größte Fan von Lootboxen, aber ich bin jemand, der sie auch schon gekauft hat. Und wenn es auch nur in FIFA war und Heroes of the Storm, wie gesagt, dazu später mehr. Ich will halt nicht warten, bis dann irgendwann mal die Game of the Year Edition raus ist, wo ich dann halt vielleicht 20, 30 Euro spare insgesamt, sondern ich will halt von Anfang an spielen, die Vanilla-Erfahrung sozusagen mitnehmen, die 1.0-Erfahrung und was dann halt danach kommt, naja, dann gebe ich halt einfach nochmal mehr Geld dafür aus, um das dann halt nachzukaufen, weißt du? Also wenn dann ein Add-on zum Beispiel rauskommt. Man könnte jetzt sagen, das ist ziemlich dumm. Und aus heutiger Sicht ist das ja auch so, aber dreimal dürft ihr raten, liebe Zuhörer, wann das so war. Nämlich damals, als man Spiele noch auf CD gekauft hat. Da gab es dann eben Diablo 2 auf CD, das hat man dann gespielt. Patches gab es dann, glaube ich, irgendwann mal, ich glaube, da gab es dann schon langsam Internet. Und dann kam aber irgendwann mal Lord of Destruction. Und dann musste man das halt, ja, im Laden kaufen. Da gab es keine andere Wahl, sage ich mal, dazu.
Mhm. Ja, es hat ja auch eine Konsequenz, sagen wir mal so, muss mal ganz klar zu sagen. Also wenn wir alle 3 Monate warten,
ja,
bis das Spiel fertig ist, dann ist der Entwickler halt pleite gegangen.
Ja.
Es wäre halt schön, wenn wir das machen einmal und der Entwickler sagt, hui, da ist was passiert, wir bringen das Spiel gleich besser raus. Aber das, glaube ich, wird nicht mehr passieren.
Da kommen wir ja eben zu dieser Thematik, die wir letztens so ein bisschen umschifft haben, weil sie einfach sehr, sehr tiefgründig gehen kann. Die Frage, warum hält ein Entwickler letztlich nicht mehr an sein Spiel fest? Weil der Start so, ja, schlecht war, dass einfach alle Spieler weggerannt sind und es sich deswegen jetzt nicht mehr lohnt, das Spiel nochmal anzupacken und nochmal zu verbessern. Ne? Weil halt einfach kein Fundament mehr da ist. Das Fundament der Beliebtheit ist sozusagen angekratzt oder zerbröselt worden.
Mhm. Ja.
Und wir haben ja jetzt eben letztens schon festgestellt, dass wir eben noch von diesem alten Schlag sind. Mir geht es zum Beispiel ganz selten darum, wirklich einen Entwickler zu unterstützen. Das Thema haben wir dann später auch nochmal ganz kurz. Aber ich will halt das Spiel wirklich in der 1.0-Version spielen und beiß damit aber auch gleichzeitig so ein bisschen eben in den sauren Apfel, wenn dann halt Dinge nicht richtig funktionieren. Das war aber halt früher nicht anders. Man könnte jetzt halt uns vorwerfen, dass wir einfach nicht aus unseren Fehlern lernen. Oder dass wir einfach es nicht anders wollen. Man kann sich jetzt sozusagen eins davon aussuchen.
Wenn wir jetzt zum nächsten Thema kommen, können wir gleich weitermachen.
Genau. Ja, zu Magic sind wir jetzt auch soweit durch. Das Spiel hat im Moment einen sehr schweren Stand. Es hat weiterhin viele Probleme. Es ist nicht besonders spaßig im Moment zu spielen. Mal gucken, ob wir es in der Zukunft nochmal aufgreifen werden oder ob dann einfach zu wenig Leute da sind, die es interessiert. Vielleicht lassen wir es dann sein. Kommen wir mal zu deinem hoffentlich schönen Thema der Woche, nämlich Evil Genius 2. Letzte Woche ja ganz groß angekündigt, dass du es dir holen wirst.
Da hatte ich schon vorbestellt.
Da hattest du es ja schon vorbestellt, genau, in der
Deluxe-Version.
Genau, in der Alles-ist-drin-Version.
Richtig.
Und dann sag uns mal, was ist alles drin und wie viel hast du jetzt rausbekommen?
Also, ich habe ja eine ganze Menge Spaß bekommen, ne?
Ja.
Das ist ja schon mal subjektiv. Aber es gibt natürlich Punkte, wo ich mich ein bisschen geärgert habe. Muss man auch ganz klar sagen.
Hast du die Weltherrschaft nicht an dich gerissen?
Noch nicht. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich wollte halt zu viel. Also ich wollte alle Nebenaufträge machen. Ich wollte alles ausprobieren. Und deswegen habe ich die Weltherrschaft noch nicht.
Okay.
Und eine Woche war halt zu kurz.
Okay.
Also ich habe schon eine Menge gespielt, aber hat nicht ausgereicht.
Ja, dann erzähl mal. Also fangen wir mal beim Urschleim an. Bei Evil Genius ist es ja so, dass man sich eine Basis aufbaut, wie man das so in James Bond und Verbrecherfilmen kennt, richtig?
Richtig.
Genau, und das war ja auch schon im ersten Teil so. Was hat sich denn jetzt verändert im zweiten Teil?
Nicht sehr viel. Und da kommt der Kritikpunkt.
Ich konnte es mir fast denken. Also, wir machen das hier übrigens ohne Skript. Also, ich weiß nicht, von was ich rede oder was ich frage. Also, das ergibt sich zumindest gerade bei mir so.
Alles klar.
Also, ein Kritikpunkt ist also, dass du immer noch Basen aufbaust.
Also, der Basenaufbau an sich ist nicht mein Kritikpunkt. Ich muss mal ein Stück weiter ausholen. Für jemanden wie mich, der den ersten Teil gespielt hat, der kam 2004 raus. Und zwischen 2004 und jetzt habe ich halt immer auf Teil 2 gewartet. Dann kam der Teil 2 raus und ich musste so ein bisschen feststellen, dass halt es fast eine 1:1 Kopie ist vom ersten Teil. Beim ersten Teil kann man, wie ich finde, das den Entwicklern hoch anrechnen, dass sie den rausgebracht haben. Weil sie mussten alles von Grund auf machen. Sie wussten natürlich, welche Mechaniken sie im Spiel haben wollen. Also das Mikromanagement, die Weltkarte und was daraus so passiert. Aber sie mussten alle Charaktere erstellen. Das ganze Setting machen, wenn du weißt, was ich meine. Diese alle Grafiken erstellen. Also du hast halt wirklich so einen totalen Touch für die 60er, 70er Jahre. Diese Bond-Bösewichte. Und so ist halt auch das ganze Spiel aufgebaut. Da war richtig viel Arbeit dahinter, dieses Spiel von 0 auf 100 zu erschaffen. Also das ist das, was ich halt unglaublich genial finde. So, jetzt kam Teil 2 raus. Und natürlich habe ich mich gefreut, weil ich vieles wiedererkannt habe. Aber ich war auch ein Stück enttäuscht halt, dass sie sehr einfallslos das gemacht haben. Also sie haben eine neue Grafik gemacht, aber deine Leute sehen gleich aus. Die Kampfklassen sind die gleichen. Die Gebäude sind die gleichen. Sie haben halt hier und da was am Design geändert, aber grundlegend haben sie halt nichts wirklich verändert. Also nicht wirklich verbessert. Sie haben natürlich auch nichts verschlechtert. Also Teil 1 hat mir gefallen und Teil 2 gefällt mir auch. Mhm. Ist aber auch klar, wenn du fast eine 1:1 Kopie hast.
Ja.
Schade fand ich halt, im ersten Teil haben sie noch vieles sehr gut in Deutsch vertont und im zweiten Teil gibt es halt nur noch englische Sprachausgabe.
Okay. Mhm.
Und obwohl ich halt auch mit Englisch klarkomme, fand ich halt auch diesen Stil, also genauso, in der deutschen Sprachausgabe lag auch viel Arbeit und sehr viel Herz, das hast du einfach gespürt.
Mhm.
Und da habe ich mich ein bisschen gewundert, warum sie jetzt im Teil 2 das nicht mehr gemacht haben. Ich meine, sie hätten sogar aus Teil 1 die Audioaufnahmen benutzen können. So schwierig wäre es jetzt nicht gewesen.
Mhm.
Aber kommen wir mal zum Gameplay selber. Also der Hauptteil, das Spiel findet halt in deiner Basis statt, die du ausbaust. Du hast halt verschiedene Räume, du musst deine Minions sozusagen trainieren. Die müssen schlafen, essen. Also Mikromanagement musst du ganz klar machen.
Mhm.
Das ist gut gemacht, das funktioniert alles, ich hatte keine Bugs, das Spiel läuft total flüssig. Der Bildschirm, auf dem du die zweitmeiste Zeit verbringst, ist die Weltkarte. Und auf der Weltkarte hast du halt kleine Symbole, die du anklicken kannst und dann finden Aktionen statt. Und das ist sehr unkreativ. Du sagst jetzt, mir läuft das Geld weg. Ich brauche jetzt Geld, ich muss jetzt Geld machen. Dann gehst du auf die Weltkarte, suchst nach dem Symbol, dann steht dann, du brauchst 3 Wächter, 3 Agenten und 3 Arbeiter. Dann klickst du drauf, dann fliegen die aus deiner Basis raus und dann läuft der Ticker ab und dann kommt das Geld. Das ist so eine typische Aufgabe, die du machst auf der Weltkarte.
Und das war aber sozusagen auch schon im ersten Teil so, aber da konntest du es einfach mehr verzeihen, weil es das in dem Prinzip so wahrscheinlich einfach noch nicht gab.
Richtig, das war 2004, wenn wir uns da zurückerinnern. Da habe ich, also es war nicht kreativ, auch im ersten Teil war es nicht sehr kreativ.
Das meine ich jetzt, aber sozusagen das Recycelte, ohne die Idee dahinter weiterzudenken, das ist das, was du kritisierst.
Genau, das ist das, wo ich sage, weil beim ersten Teil mussten sie eine Lösung finden. Beim zweiten Teil hatten sie genug Zeit, um sich was Besseres auszudenken oder es das alte System zu verbessern. Und das ist das, was ich kritisiere. Ehrlich gesagt hätte ich mir gewünscht, irgendwie, wenn du so ein Mischmasch aus Evil Genius und XCOM, weißt du?
Ja.
Das hätte ich sehr interessant gefunden, wenn du dann in den Missionen auch tatsächlich was machen hättest müssen. Und so fliegen halt deine Pixel-Schergen von der Map und sie weg. Und das war's. Wenn ich heute das Spiel spielen würde, ohne 2004 den Teil gespielt zu haben, wüsste ich nicht, wie meine Meinung ist. Weißt du, vielleicht könnte ich es ihnen verzeihen, weil ich den ersten Teil nicht kenne, aber es hat halt auch so ein Gefühl wie so ein, das ist bei mir ein kleines Schimpfwort, aber wie so ein Handygame.
Ja.
Das könntest du 1:1 auf dein Handy spielen, ohne Probleme. Damals ging das noch, weil damals haben sie das halt so gemacht, wie sie es dachten, dass es gut war. Heute hätten sie mehr machen können.
Ja.
Und ich muss immer auch Selbstkritik an mir üben, weil ich häufig sage, zu spielen wie Diablo, ne, gibt mir einfach das gleiche Spiel mit besserer Grafik. Und heute habe ich festgestellt, dass das doch nicht alles ist. Also, dass ich doch mehr möchte, als nur dasselbe Spiel in hübscher Grafik.
Das ist ja genau das Ding, ne? Wenn man jetzt die ganzen Remakes mal nimmt, das sind ja oftmals einfach nur Grafik-Updates zu den vorhandenen Spielen. Und trotzdem kommt halt immer aus den Communities so dieser Schrei, was du gerade sagtest, ne? Macht das gleiche Spiel in besserer Grafik und macht vielleicht ganz, ganz minimale Veränderungen. Ich finde es jetzt auch ein bisschen enttäuschend, wenn ich das so höre, weil gerade was die Synchro betrifft, ist es ja schon irgendwie ein bisschen fragwürdig, ne? Gerade heute, wo man ja eigentlich denkt, ist es vielleicht sogar ein bisschen günstiger. Und waren jetzt die Grafik-Assets, die sie jetzt besser modellieren mussten, so teuer, dass sie jetzt auf andere Dinge halt verzichten mussten, ne? Und dass vor allem jetzt gerade die Ideen fehlen. Hast du jetzt irgendwie das Gefühl, dass jetzt diese Vorbesteller-Edition dir in Zukunft was bringen könnte? Also gibt es da jetzt schon eine Roadmap, böses Wort, was jetzt an zukünftigen Inhalten irgendwie noch kommen mag?
Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich noch kurz was anderes sagen. Für mich macht es einen Unterschied, ob sie auf einem Spiel Teil 2 draufschreiben oder Remake. Weißt du?
Ja.
Das macht halt einen großen Unterschied. Hätten sie jetzt auf das Spiel geschrieben, gut, das ist das Remake vom Teil 1.
Ja, klar.
Dann wäre ich nicht so kritisch gewesen. Dann hätte ich es ihnen verziehen, weil dann hätte ich gesagt, gut, ihr habt es nur, eure Aufgabe war, das in schöner Grafik zu machen. Okay, habt ihr geschafft. Ist in Ordnung. Aber das sollte Teil 2 werden. Und Teil 2 sollte immer besser sein als Teil 1. Hat uns schon Terminator gelernt. Um jetzt nochmal auf die eigentliche Frage zurückzukommen. Ich weiß noch nicht, was es mir bringt. Muss ich ehrlich sagen, ich habe halt genau das gemacht, was wir gesagt haben. Ich habe es halt vorbestellt, weil ich das erste Spiel so geliebt habe. Und ja, ich habe ja meinen Spaß mit dem Spiel. Aber die Kritik kann man nicht weglassen. Die ist einfach da. Und ich finde die auch berechtigt. Bis jetzt habe ich es halt noch nicht durchgespielt. Ich habe es halt noch nicht ganz komplett durch und ich habe auch noch nicht alles gemacht. Deswegen würde ich mir jetzt mal eine Komplettwertung noch ersparen. Kommt vielleicht später nochmal.
Wir machen jetzt The Elder Scrolls Online Blackwood auch ein kleines bisschen kürzer. Das liegt zum einen daran, dass es gar nicht so viel zu erzählen gibt. Kurz gesagt, Blackwood ist der neue DLC beziehungsweise das neue Add-on zu The Elder Scrolls Online, dem MMO. Und man sieht im Trailer halt haufenweise Dinge und abseits davon, dass das alles auch sehr cool aussieht und sehr stimmungsvoll ist, erkennt man dann doch eben immer wieder so ein gewisses Schema. Und wenn wir uns jetzt mal so die Spielelandschaft anschauen zwischen Assassin's Creed und was es noch so für MMOs gibt, hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass sich Entwickler heutzutage gar nicht mehr so viel trauen. Man könnte meinen, man nimmt ein Spielprinzip, was sich bewährt hat, und nein, wir reden jetzt schon längst nicht mehr über Evil Genius, und setzt eigentlich nur ein anderes Spiel oder andere Grafiken drüber. Na, also ich will damit sagen, es wird wieder World Events geben. Das gab es aber auch die letzten 5 Add-ons auch schon. Dann gibt es halt wieder einen Boss im ersten Halbjahr und dann wieder einen Boss im zweiten Halbjahr, bis dann halt das nächste Add-on kommt. Und sie geben sich halt immer sehr viel Mühe bei diesen Nebenquests, weil das ist ja auch alles deutsch vertont und generell in verschiedenen Sprachen vertont. Das ist auch irgendwie immer ganz cool. Aber irgendwie fehlt so ein bisschen dieser neue Input, dass mal irgendwie wieder was Neues kommt. Und da rede ich halt nicht von einer neuen Klasse, die sich ja auch nur nahtlos neben die ganzen anderen Klassen gesellt. Wenn du aber deinen Charakter weiterspielen willst, bringt dir ja die neue Klasse nichts. Und hier habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, ob irgendwie Entwickler mittlerweile, auch vielleicht auch aufgrund von der Kostenfrage, ja, so eine Art Sicherheitszone mittlerweile nur noch betreten, wenn es darum geht, was sie entwickeln. Wie siehst denn du das? Also kennst du jetzt auch so Spiele, wo du das Gefühl hast, die stagnieren einfach schon seit ganz langer Zeit, weil der Entwickler sagt, okay, unser Spielprinzip ist gut genug und die Spieler, die wir haben, die wollen wir nicht vergraulen und da ist es uns eigentlich auch egal, ob neue kommen oder nicht.
Ist das nicht eigentlich bei jeder größeren Serie so? Also Call of Duty, Gran Turismo.
Ja.
Also das hat sich gerade schon angehört, wie ja, unsere Serie hat es ja geschafft und jetzt brauchen wir uns eigentlich nicht mehr Sorgen zu machen, weil wir wissen ja, wir haben unsere Fanbase und so viele kommen.
Ich hatte mir, bevor ich den Titel in die News für heute mit reingebracht habe, wollte ich mir erst die Überschrift ersparen, sondern wollte dort reinschreiben, Enter Random Game. Also zufälliges Spiel einfügen.
Ja.
Weil tatsächlich, das trifft einfach auf so viele Spiele zu. Und jetzt kann man halt Gran Turismo nicht vorwerfen, dass es ein Rennspiel bleiben möchte. Man könnte ihnen aber vorwerfen, dass sie halt nie es geschafft haben, die Lizenzen zu erwerben, um mal auch die Fahrzeuge kaputt gehen zu lassen. Das wäre zum Beispiel so eine Sache.
Hm.
Also offene Gerüchte behaupten ja, dass die Hersteller immer nie wollten, dass ihre schönen Luxusautos kaputt gehen im Spiel.
Das war kein Gerücht, das war so.
Ja, mag sein, aber es gibt da so eine andere Rennserie von Microsoft und da gehen Autos doch ganz gerne mal kaputt. Auch die noblen Karossen.
Da gibt es noch Kratzer, weißt du? Und die wollten ja, dass alle Teile abfliegen und das Auto explodiert und so. So war das.
Genau. Ja, sind wir generell so ein bisschen müde von Multiplayer-Spielen geworden, dass wir auch irgendwie gar nicht mehr erwarten? Das ist so ein bisschen die Frage, die sich mir halt auch stellt. Also, ich bin ja zum Beispiel jemand, ich logge gerne bei Elder Scrolls ein, mache dann halt die Quests, aber ich bin meistens so ein Einsiedler und mache das halt eher für mich. Und die ganzen Leute drumherum, das finde ich immer ganz cool, wenn die da so rumlaufen. Aber ich bin jetzt eben nicht so der jetzt aktiv nach einer Gruppe sucht. Und wäre dann halt nicht ein Singleplayer-Spiel für sowas einfach besser geeignet. Und selbst Skyrim und Oblivion haben sich ja jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, wenn es darum geht, viele Dinge besonders neu zu machen.
Hm. Ja, die Frage ist halt, auf was für einen Singleplayer würdest du denn gerne ausweichen? Das ist ja die nächste Frage, oder? Mhm. Du spielst ja das MMO, weil es immer ein neues Update gibt. Das heißt, du kannst auch immer mal wieder was Neues erleben.
Mhm.
Aber wenn du mich jetzt fragst, Bob, gib mir mal ein Singleplayer-Spiel. Ich möchte mal was erleben, wüsste ich jetzt nicht, was ich dir geben sollte. Weißt du?
Mhm.
Gerade, was jetzt nicht verbuggt ist oder älter als 5 Jahre.
Ja. Das Ding ist, deswegen lohnt es sich halt jetzt auch nicht so ganz lange drüber zu reden, weil das ist auch wieder so ein Themengebiet für sich. Sind wir als Spieler einfach auch irgendwo ein bisschen eingeschlafen? Sind das die Entwickler, die sich eben weniger trauen? Und dann oftmals ist es ja auch so, dass wenn Spieler irgendwie versuchen, neue Wege zu gehen, dass es auch manchmal gar nicht so gut angenommen wird, ne? Weil wir sind ja auch eben in so einer Art Komfortzone. Wenn du siehst, wie man WoW spielt, hat das ja seinen Grund, warum ganz viele sogenannte WoW-Killer es nie geschafft haben, WoW halt vom Thron zu stoßen. Weil WoW ja den Spieler in so eine Komfortzone packt und wirklich mit Watte anfasst, wo man einfach auch gerne ist. Man ist halt gerne in dieser Umgebung, wo man so ein bisschen bevormundet wird. Ne? Das ist dieses Thema Theme Park MMO. Und es gibt die Hardcore-Spieler in WoW, keine Frage. Und das ist auch viel, in Anführungszeichen, Arbeit im Spiel, da ein höheres Level zu erreichen. Aber ja, irgendwie war ich einfach so enttäuscht. Man wartet dann irgendwie immer wieder ein Jahr bis zum nächsten Add-on und dann sieht man irgendwie wieder nur den Trailer. Man kann schon aus dem Trailer erkennen, dass du eigentlich genau das Gleiche machst, nur halt diesmal mit Dämonen und neuen coolen Questtexten, wie halt in den ganzen Add-ons davor. Und das finde ich irgendwie immer ein bisschen schade. Aber du hast schon recht. Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht so genau, wohin man es jetzt entwickelt. Man soll ja nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, mach das mal anders, wenn man selbst gar keine Vorschläge dafür hat. Deswegen, das würde mir jetzt auch schwer fallen, muss ich gestehen. Naja. Das soll zumindest kurz die News dazu gewesen sein, dass eben jetzt das neue Add-on angekündigt wurde. Für alle ESO-Fans da draußen, mich ja auch eingeschlossen. Ich werde es mir sowieso holen. Und vielleicht werde ich ja auch eines Besseren belehrt und sie haben jetzt doch irgendwelche total coolen Features. Sind wir mal gespannt. Und so schlimm kann es nicht werden. Ich meine, Final Fantasy und WoW machen es halt nicht anders. Das ist eben genau die Thematik. Irgendwie bleibt jedes Spiel so ein bisschen nicht nur einfach bei seinen Wurzeln, sondern wirklich auch bei vielen Spielinhalten auch einfach immer sehr ähnlich. Und finde ich immer ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Da finde ich es cooler, wenn man sich ein bisschen mehr traut. Ja, so viel dazu. Bob, du bist wieder am dransten. Ja. Willst du mit der nächsten News weitermachen oder willst du nochmal bei mir ansetzen hier?
Nee, ich würde gerne einfach weitermachen. Wie du sagst, es muss eigentlich ein neues Spiel rauskommen mit einem neuen Spielkonzept. Und das muss dich mitreißen. Oh, wenn du halt wirklich was Neues suchst. Wenn du halt dieses Genre hast, Fantasy, und wenn du ein gutes Spiel programmiert hast, dann machst du das halt weiter. Bis jemand halt kommt, der es besser macht, und dann klaust du vielleicht.
Ja.
Gut, kommen wir mal zur nächsten News. Und die hat mich sehr interessiert. Es gab eine Untersuchung, die darüber geführt worden ist, ob Lootboxen zum Glücksspiel verführt. Und in dieser Studie wurden sozusagen viele Aspekte aufgenommen und endlich mal Daten gesammelt, weil davor gab es halt nicht viele Studien dazu oder Untersuchungen, wo wir genau feststellen können, warum jemand was macht, mit welchem Hintergrund er es macht und was uns vielleicht dazu verleitet, zum Beispiel Lootboxen aufzumachen oder welche sogar zu kaufen. Und in dieser Untersuchung haben sie es halt schön aufgeschlüsselt. Sie hatten 6 Datenbanken, wo sie gucken konnten, wie die Einkäufe waren für Lootboxen. Sie haben 14.000 Gamer befragt und haben dann halt ihre Ergebnisse daraus bekommen. Und eins der Ergebnisse war zum Beispiel, und das hat mich eigentlich relativ heftig geschockt, dass gerade 5% der Leute, die Lootboxen kaufen, in ihrer Untersuchung die Hälfte vom Gewinn vom Markt ausmachen. Und da ist mir gleich durch den Kopf gegangen. Wir sagen ja immer, ja, dann lasse ich das, dann kaufe es halt nicht, dann zeige ich Ihnen das mal so wie richtig, ne? Aber wenn wir das jetzt auf die große, weite Welt machen und es sind tatsächlich nur 5%, die den halben Marktgewinn ausmachen, na holla die Waldfee, dann hättest du mehr Chance zu versuchen, die 5% zu überzeugen, keine Lootboxen mehr zu kaufen, als wirklich einen Einfluss darauf zu nehmen.
Ja. Ja klar, wenn du so drüber nachdenkst, ne? Wenn du sagst hier, ich boykottiere das und dann 95% der gleichen Meinung sind wie du und dann trotzdem 5% dafür sorgen, dass die Firmen dadurch reich werden, dann können sie halt an sich auch auf dich pfeifen.
Ja, und ja, das war schon das erste Ergebnis, was ich relativ schockierend fand.
Ja.
Und sie haben halt auch schöne Statistiken reingemacht, wo man so sieht, wann das so alles angefangen hat und wann der Riesensprung war von den Lootboxen. Das war dann so zwischen 2012 und 2014. Dann kam das so langsam von den Handysachen zu uns PC-Spielern. Und dann hat sich so ein bisschen ausgebreitet. interessant an der Statistik zu sehen ist, dass es einen Berg hoch gibt, also da, wo viele Lootboxen gekauft worden sind, und dann geht es wieder runter. Und das passiert eigentlich immer gleich auf. Also es gibt irgendeinen Skandal und dann kauft keiner mehr Lootboxen. Dann vergeht eine kleine Zeit und dann kaufen alle wieder Lootboxen. Mhm. Als Beispiel wurde hier Battlefront 2 genannt, wo jemand halt vorgerechnet hat, ja, du brauchst 400 Stunden dafür, 400 Stunden dafür, 400 Stunden dafür, wenn du keine Lootboxen kaufst. Mhm. Und da ging halt der Verkauf ging sofort in den Keller. Bloß dann, um in einem anderen Spiel wieder nach oben zu gehen.
Ja.
Also, klar. Wenn wir uns das anschauen, ja, also die Leute wollen, was sie wollen. Und was auch nochmal sehr interessant war, war die Motivation für manche Leute, warum sie Lootboxen kaufen. Da habe ich ja ein Problem, weil ich darf mit ein bisschen Stolz sagen, ich habe noch nie eine Lootbox gekauft. Aber bei dir sieht das anders aus, oder?
Ja, bei mir sieht das schon anders aus. Also ich habe ja auch ganz lange FIFA gespielt und ich bekenne ja immer noch, dass ich damals einer der ersten Käufer damals noch im Geschäft der Pferderüstung war. Also ich bin einer von diesen tollen 5%, die das Ganze so ein bisschen ins Rollen damals gebracht haben. So nachträgliche Käufe von Spielinhalten. Die Lootboxen kamen ja dann tatsächlich erst viel später. Nichtsdestotrotz, ja, ich bekenne mich schuldig. Ich habe auch schon Lootboxen in Spielen, in Handyspielen gekauft oder mal so. Wir kommen ja später noch zu diesen Emotionskäufen, ne? Wenn hier besondere Rabatte und sowas stattfinden, kaufe statt oder bezahle statt 24,99 nur 2,99 und denkst du dir, okay, bevor ich jetzt halt das in der Stadt für einen Kaffee ausgebe, dann kann ich auch die 2,99 am Handy investieren. Und ja, so ähnlich ist das eben auch bei Lootboxen. Also ich habe auch in Heroes of the Storm habe ich Lootboxen viele erspielt, die meisten erspielt, aber auch hier und da mal wieder was gekauft. Wobei habe ich meistens eher Ingame-Währung gekauft, damit meine Charaktere schneller leveln, damit ich dann dadurch mehr Lootboxen bekomme. Sondern ich habe im Prinzip nicht wirklich Lootboxen gekauft, sondern indirekt damit habe ich dafür gesorgt, dass es schneller geht, dass ich Lootboxen bekomme. Bei FIFA sah das ein bisschen anders aus. Da weiß ich aber jetzt nicht so genau, ob wir noch genug Zeit auf der Uhr haben. Ganz, ganz kurz. Oftmals ist da halt die Situation, das ist auch in dieser Statistik damit erfasst, du willst irgendeinen besonderen Spieler haben und du siehst den jetzt auf dem Markt, dass er gerade besonders günstig angeboten ist und du bist ein ganz kleines bisschen mit den Punkten, die du jetzt hast oder mit dem Geld, das du hast, entfernt, den kaufen zu können. Also ballerst du halt mal ganz schnell irgendwie Geld in Lootboxen rein, verkaufst die Spieler schnell über den Schnellverkauf, damit du dann halt den Spieler dir kaufen kannst. Also das ist zum Beispiel ab und zu mal vorgekommen. Oder generell, wenn du dieses Gefühl hast, eine Lootbox zu öffnen, dann hast du oftmals das Gefühl, ein bisschen was bringt es dir halt schon immer.
Ja.
Das ist halt schwierig, das jetzt so zu vermitteln an jemanden, wenn du jetzt sagst, du hast noch gar keine Lootboxen gekauft. Aber wenn du ein Spiel spielst und du öffnest so eine Lootbox, es ist ja nicht nur die Lootbox an sich, sondern da sind halt 5, 6, 7, 8 Gegenstände drin und ein kleines bisschen, egal wie viel Fortschritt das jetzt nun ist, bringt dich eben jeder einzelne Gegenstand weiter. Weil du kannst halt den einen vielleicht Schnellverkauf machen, den nächsten bietest du auf dem Markt an, also jetzt mal bezogen auf FIFA zum Beispiel. Der nächste ist dann halt ein cooler Ball, den du irgendwie benutzt im Spiel. Das nächste ist ein cooles Trikot, was du vielleicht verkaufen kannst und. Also irgendwie bringt es dir halt dann schon gefühlt so ein bisschen was. Dass es dir natürlich in der Realität gar nichts bringt, aber in der Realität dein Geld abgezogen wurde, das ist halt das große Ding dabei. Und das kann halt sehr, sehr schnell außer Kontrolle geraten. Das ist mir zum Glück noch nicht so wirklich passiert. Ja, wobei ich habe ein Handyspiel gespielt, da wurde es schon mal ein bisschen mehr. Ich glaube, es gibt ja auch irgendwo nochmal so dieser Competition. Genau, hier hatten wir es. Also es ist ein englischer Begriff. Competition steht ja für Wettbewerb. Wenn du ein Spiel hast, wo du dich mit anderen misst und du bist dann vielleicht auch in der Gilde, das haben wir zum Beispiel auch noch hier, nämlich dieser Gruppenzwang, dann willst du natürlich auch den Kampf sozusagen gewinnen und für deine Gilde auch irgendwie was mitreißen. Und dann kann es halt sein, dass wenn du zu schwach bist, dass du halt dann kurz ein bisschen Geld reinpfefferst, damit du dann halt statt drei Tage für 100.000 Truppen halt nur noch 5 Stunden brauchst oder so.
Mhm.
Also das ist auch tatsächlich mir schon so gegangen.
Mhm. Ja, sie haben halt Kategorien festgestellt, aus denen du gerade halt auch zitiert hast. Zum Beispiel eine Kategorie, die ich vorher nicht kannte oder mir vorgestellt habe, dass es das wirklich gibt. Aber es gibt ja die Leute, die kaufen diese Lootboxen nicht, weil sie den Inhalt wollen, sondern einfach, weil sie es mögen, die Kiste zu kaufen und die geht dann auf. Und das ist ihre ganze Motivation daran. Weil dann kommt halt ein schöner Ton, dann kommt eine Animation. Mhm. Und das löst bei denen irgendwelche Sachen aus, was sie mögen. Und dann machen sie das halt. Das ist für mich super interessant. Und ist schwer nachvollziehbar, muss ich ehrlich sein. Ja. Also ich habe damit mein Problem, aber ich kann auch viele Sachen, die ich hier gelesen habe, verstehen. Wenn du, wie du sagst, wenn du in dem Spiel bist und du willst halt unbedingt gewinnen, dann bezahlst du halt dafür, das bessere Item zu bekommen oder weniger Zeit zu investieren.
Ja, ich glaube, hier ist wirklich wieder so ein bisschen dieser Zusammenschluss aus den Dingen. Ne? Deswegen habe ich das explizit so gesagt. Alleine habe ich zum Beispiel überhaupt kein Interesse daran, immer der Beste zu sein oder zu gewinnen. Aber wenn dann die Gruppenkomponente dazu kommt, dass du sagst, okay, du siehst jetzt hier, da haben jetzt schon 15 Spieler einfach viel, viel größere Truppen als du, um aber jetzt halt mitwirken zu können, damit du auch einen Einfluss oder einen Faktor bist überhaupt in diesem Geschehen, dann kannst du das halt auch spielerisch lösen, aber dann ist es vielleicht schon zu spät. Also der Zeitdruck, der Gruppenzwang oder eben dieses Zugehörigkeitsgefühl, das will ich aber jetzt nicht zu groß schreiben, weil ich fühle mich ja da nicht direkt zugehörig, aber im Endeffekt ist es das schon so ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber das genauso, wie du es in dem Bericht liest. Ja, also
dann,
diese kurze Zeit, wo du ja mit den anderen Leuten spielen könntest, dir das aber geraubt wird, weil du halt nicht gerade das hast.
Ja, ja.
Und das Spiel sagt dir so, das könntest du aber haben.
Ja.
Du brauchst bloß jetzt schnell die Lootbox zu kaufen.
Ja. Also wenn ich überfliege jetzt zum Beispiel mal ganz kurz hier, ne? Was ich gerade gesagt habe, also du bist in einer Gilde und die Gilde macht jetzt einen Gildenkampf und du willst Teil davon sein. Dann kommt hinzu der Wettbewerbsfaktor. Dann der Fortschritt, dass du ja schneller vorankommen möchtest. Dass du den Grind überspringen möchtest. Das haben die hier aus Skip the Grind haben sie gemacht. Natürlich durch dieses gesamte Überspringen und durch, dass du jetzt coolere Truppen hast, hast du natürlich auch eine verbesserte Spielerfahrung dadurch, die dir vielleicht sonst entgangen wäre, weil du ja vielleicht am Gildenkampf nicht hättest teilgenommen. Oder weil deine Gilde in Grund und Boden gestampft werden würde und jetzt seid ihr halt die King of the Kings. Ja? Dann magst du das Spiel vielleicht, das haben sie hier, Investment in the Game. Du magst das Spiel, du findest das cool und findest auch den Entwickler dahinter irgendwie sympathisch, dass es auch nicht mit Lootboxen so übertreibt. Das ist ein Faktor. Dann haben wir noch eben hier to socialize, das ist eben Kontakte knüpfen und dann eben auch die Wertschätzung oder weil das Freunde eben tun. Und dann haben wir noch das zeitlich begrenzte Angebot oder die zeitliche Notwendigkeit, es zu tun. Ja, weil dann eben der Gildenkampf in 24 Stunden stattfindet und nicht eben erst in 5 Tagen oder 6 Tagen.
Das ist wirklich so. Also es hat halt mir ein bisschen die Augen geöffnet. Ich glaube, vielen von uns war das klar, aber es gab halt wirklich für mich auch so manche Sache, wo ich gesagt habe, okay, das wusste ich jetzt nicht. Und wie die Entwickler das auch benutzen, ist auch die Sache. Also sie sind relativ clever. Und um jetzt mal das Thema ein bisschen abzuschließen, weil uns ein bisschen die Zeit wegrennt. Sie haben auch noch rausgefunden, es gibt tatsächlich Entwickler, gerade bei diesen Handy-Games, die merken sich halt, wie du einkaufst und wann du große Freude empfindest über irgendwas. Das heißt, nicht nur, dass sie die Lootboxen reinmachen, sondern sie bestimmen dann aber auch genau, wann du was bekommst. Und das fand ich schon sehr perfide. Das hat dann halt weniger mit Zufall zu tun. Und ich glaube, in Deutschland, wenn die Firma in Deutschland wäre, wäre das auch nicht legal. Aber die sitzen ja meistens im Ausland. Dass sie sozusagen dir immer einen Knochen hinschmeißen. Mhm. Dass sie genau wissen, dass du, wenn du 3 Lootboxen nicht gekauft hast, dann hörst du für einen Monat auf. So, und dann sagt der Entwickler, okay, nach der 3. Lootbox muss jetzt was Gutes kommen. Oder bei der 3. muss was Gutes kommen.
Mhm.
Das fand ich halt relativ perfide.
Mhm.
Und zum Abschluss ist halt, wie sie drauf gekommen sind. Also die Lootboxen an sich verleiten nicht wirklich zum Glücksspiel, aber sie setzen halt an. Und das Problem ist halt, viele Kinder haben sie rausgefunden, also 93% aller Kinder, die spielen, spielen eigentlich ein Spiel, wo irgendwo eine Lootbox enthalten ist. Das heißt, die Kinder gewöhnen sich schon daran, dass Lootboxen was ganz Normales sind.
Ja.
Und das hat halt auch eine Auswirkung. Bei uns älteren Gamern, sage ich mal so wie ich, die können darauf verzichten, weil bei uns gab es das einfach nicht und ich lasse das links liegen. Mhm. Aber wenn du als Kind immer gewohnt bist, in so einem Spiel das zu haben und mal hier 1 Euro und da 1 Euro zu bezahlen, denkst du halt früh an und es ist für dich nicht mehr komisch.
Ja, jetzt wissen wir ja beide nur zu gut, dass ich ja von uns beiden hier der junge, dynamische, knackige Typ bin, der sozusagen seiner Jugend hinterher rennt und auch so ein bisschen versucht, immer jung zu bleiben. Und bei mir klappt das halt auch irgendwo so ein bisschen, ne? Wenn ich so vor dem Kauf von sowas stehe, denke ich zum Glück immer ein bisschen an meine Familie und das tritt so ein bisschen auf die Bremse, dass ich dann sage, okay, natürlich geht meine Familie vor, ich mache das jetzt nicht. Wenn du natürlich zwanglos bist in der Hinsicht oder eben nicht gebunden, dann sieht das vielleicht nochmal anders aus. Nichtsdestotrotz, es gibt ja noch hier diese statistische Erhebung, was eben alles so ein Beweggrund sein kann. Und da geht es ja auch um den Wert des Inhalts. Also der kann zum Beispiel ästhetisch oder kosmetisch sein, funktional oder eben finanziell. Ob du zum Beispiel im Spiel reich werden willst, gibt es ja zum Beispiel bei WoW. Da gibt es ja die WoW-Marken. Du kaufst dir die für 20 Euro und verkaufst es dann im Spiel für Ingame-Gold. Ne? Ist zum Beispiel sowas in die Richtung. Hat auch EVE Online damals als erstes Spiel, meine ich, so in der Richtung gehabt. WoW hat es dann so ein bisschen kopiert, erfolgreich. Ich bin ja aber auch so ein Typ, ich stehe ja total auf Skins in Spielen. Und manchmal gibt es halt einfach Skins, die kannst du dann gar nicht frei spielen, die musst du dir kaufen. Oder über zig Umwege halt kannst du sie vielleicht dann doch noch bekommen, bla bla bla, wie auch immer. Manchmal will ich halt einfach irgendwie ein ganz besonderes, cooles Skin haben, weil ich bin jemand, der achtet wirklich immer so sehr auf das Aussehen von den Charakteren. Wir hatten das letztens bei Anthem. Na, mein Titan-Dings da, der war halt Gold und Weiß, wie halt ein cooler Paladin. Und da musste ich zum Glück nichts kaufen dafür. Aber letztlich läuft es immer auf das Gleiche hinaus. Ich habe so ein ganz genaues Bild davon, wie mein Charakter aussehen soll. Und wenn da irgendein Skin ist, was genau diese Fantasie erfüllt, dann, da sind wir bei dem nächsten Begriff hier, dann triggert mich das, dann stachelt mich das so an oder reizt mich so sehr, dass ich das einfach wirklich haben möchte. Und ich überlege es mir dann zwar zwei oder dreimal, aber es könnte ja sein, dass irgendwann mal eine Rabattaktion kommt, wo ich mir das dann halt günstiger kaufen kann. Und da werde ich dann meistens halt immer wieder schwach.
Ja, das ist ja richtig, was du erwähnt hast, diese Rabattaktion. Das kennen wir halt auch aus unserem ganz normalen Leben. Mhm. Und das benutzen halt die Entwickler auch in ihrem Spielen, um dich zu locken. Ne? Das ist halt, das sind keine Glücksspielmechaniken an sich, aber dieses Zusammenspiel aus diesen vielen Aspekten, die da aufeinandertreffen und alles daran setzen, dich zu verleiten, das ist halt das, warum ich auch die Sachen so kritisch sehe.
Ja.
Und jetzt, um nochmal einen Abschluss zu machen, meiner Meinung nach, also welche Meinung ich mir aus dieser Untersuchung gebildet habe, ist eigentlich, dass du wenn Kinder es spielen, halt wirklich das Alter hochsetzen musst, sobald eine Lootbox drin ist. Oder, und das war so meine Idee, dass du sowas wie ein Prepaid-Konto machen könntest, weißt du? Wo du genau bestimmen könntest, wenn dein Kind das schon will oder wenn es dein Kind machen muss, weil du sagst, okay, das ist in Ordnung, dass du wirklich dass du wirklich bestimmen kannst, wie viel Geld dein Kind ausgibt in solchen Spielen dann. Und auch für dich selber vielleicht, wenn du weißt, dass du so bist, wie du bist und sagst so, gut, das Spiel muss die Option jetzt drin haben, das haben wir jetzt gesetzlich festgelegt, dass du dir selber ein Limit setzen kannst, weißt du?
Ja.
Wo das Spiel auch dir ganz klar sagt, du hast jetzt deine 20 Euro in dem Monat ausgegeben, darfst jetzt nicht mehr.
Ja, und da sind wir wieder bei einer News, die wir mal in ich glaube, so kurz nach Episode 20 hatten. FIFA hat das ja gemacht. FIFA hat eben so diese so eine Statistik reingemacht, die dir dann so eine Nachricht schickt. Hier, du hast jetzt so und so viel Euro ausgegeben, dein Limit ist erreicht. Aber danach passiert halt nichts. Du kannst halt weiter Geld reinstecken. Das Spiel sagt dir einfach nur, okay, du hast das Limit jetzt erreicht.
Ja, ja, genau. Und das ist halt der Grund, warum man auf der Industrie halt nicht vertrauen kann. Also man kann der Industrie nicht vertrauen, dass sie es selber macht. Hier müsste halt wirklich was von der politischen Seite kommen, wo drinne steht, dass es halt einfach nicht so geht. In manchen Ländern wurde es ja schon umgesetzt. Da haben sie halt gesagt, es ist problematisch. In manchen Ländern wurde es verboten. Deutschland ist so ein bisschen zwiegespalten. Da weiß man noch nicht so richtig, wo man hin will. Aber für mich war halt die Untersuchung an sich interessant und es war halt erschreckend zugleich, um zu sehen, wie gut die Entwickler sind oder die Firmen sind, diese ganzen Mechaniken einzubauen, um dich zu verleiten. Ja. Weißt du? Da steckt sehr viel Können dahinter, sehr viel Psychologie und dieses Datensammeln, wie dein Charakter ist, was du machst, wie du es machst, wann du einkaufst, das finde ich halt auch extrem besorgniserregend.
Ja. Die Sache ist dann halt immer, und das würde ich jetzt eben auch nochmal kurz als Abschluss eben sagen wollen, hier ist halt eine ganz schmale Gratwanderung, wo hört freie Entscheidung auf und wo fängt Bevormundung an, wenn eben jetzt der Staat zum Beispiel hier eingreifen würde. Ich kann das verstehen, wenn es um Jugend geht, aber Erwachsene, und das hatten wir ja damals bei den indizierten Spielen schon, die wollen sich ja eben nicht bevormunden lassen. Da wird es dann halt kritisch. Und da sind dann eben auch die Erwachsenen in diesen 5% drin. Weil sind wir mal ehrlich, wir können die ganzen Zahlen jetzt nicht nochmal auseinandernehmen, aber ich glaube halt, dass Erwachsene in der Regel mehr Geld verdienen oder mehr Geld zur Verfügung haben als Kinder. Letztendlich jedenfalls.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Wobei es sehr interessant ist, dass es keinen großen Unterschied gibt, wie viel Geld du spendest, wollte ich jetzt sagen, wie viel Geld du ausgibst, ob du nun eingestellt bist oder nicht eingestellt bist. Also bei diesen Leuten, die das wirklich bezahlen, bei denen gibt es halt auch keine Grenze. Selbst wenn sie jetzt keinen Job haben, hauen die das Geld weg oder morgen. Also da wusch.
So, da wir jetzt in der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten sind, werden wir jetzt die Sony News etwas kürzer fassen. Leider schließen sie bald den PlayStation 3 Store. Und zwar wird es am 2. Juli 2021 geschehen. Dazu gesellt sich auch am gleichen Datum der PS Vita Store. Und am 27. August dann, also kurze Zeit später, kommt auch der PlayStation Portable, kurz PSP Store, hinzu. Und das passt ja eigentlich so ein bisschen zu dieser Sache mit Lootboxen. Das heißt, alles, was du ja dann zu dem Zeitpunkt in den Spielen erworben hast, wird ja nicht direkt wertlos, weil du ja deine Spiele behalten darfst. Aber es führt uns mal wieder so ein bisschen vor Augen, wie ja eigentlich so große Konzerne uns in der Hand haben, wenn es darum geht, einfach den Stecker bei irgendwas zu ziehen. Jetzt muss man hier halt sagen, Sony verspricht natürlich, dass die ganzen PlayStation 3-Inhalte, die man gekauft hat, weiterhin runterladbar sein werden. Aber mal angenommen, du hast jetzt eben nur eine PS3 und du willst dir irgendwann mal ein DLC für ein Spiel kaufen, das geht halt zum Beispiel nicht mehr. Genauso mit der Tatsache, dass du vielleicht deine PS3 als Filmespeicher oder so benutzt, dann kannst du dir im PlayStation Store eben auch keine Filme mehr kaufen für die PS3, weil du ja keinen Zugriff eben mehr auf den Store hast. Die eigentliche Frage, die damit mal verbunden war, die wir jetzt eben nicht mehr so ganz ausführlich besprechen können, ist: Was glaubst du, wann so eine Firma den Stecker zieht? Und steht es so einer Firma oder uns überhaupt zu, jetzt zu hinterfragen, wie viele benutzen eigentlich diesen Service noch, dass es sich vielleicht wirklich gar nicht mehr lohnt, diesen Service online zu lassen? Und geht eigentlich nicht so eine Firma auch eine gewisse Verpflichtung ihren Kunden gegenüber ein, so ein Produkt auch irgendwie für immer lauffähig zu belassen, wenn denn schon die Käufer das Geld dafür hingelegt haben?
Aus Kundensicht würde ich sagen, die verdammten Firmen sollten alles tun, damit sie das am Laufen halten, weil ich da Schiss bekomme bei bestimmten Sachen, die einfach abgeschaltet werden. Und dann stehe ich da und meine Spiele sind plötzlich alle weg oder meine Filme sind alle weg. Von daher hoffe ich doch, dass viele Firmen sich daran halten. Die Realität sieht halt ganz anders aus. Ohne jetzt so weit auszuholen, es gab letztens, wobei letztens war, glaube ich, schon ein Jahr her, gab es eine Firma, die hat digitale Türöffner gekauft. Also das hast du auf dein Handy gemacht und dann ging deine Haustür auf. Mhm. Ja, die haben einfach Insolvenz angemeldet und dann hast du ein Produkt ohne Service gehabt, weil es natürlich nicht ohne Server funktioniert hat. Von daher, man sollte heute aufpassen, was man kauft. Mhm. Und um es zu sagen, du gehst halt einfach zur größten Firma hin und betest zu Gott, dass die nicht pleite geht. Damit die Sachen, die du gekauft hast, nicht verschwinden. Mhm. Und ich glaube, das ist der einzige Ratschlag, den man geben kann. Und dass man halt nicht versucht, so viele digitale Inhalte zu kaufen, weil die dann irgendwann einfach wirklich ratzifatzi wertlos werden.
Wie gesagt, nochmal der Hinweis, das hast du schon verstanden, Bob, das weiß ich, aber die Inhalte bleiben ja eben für dich erhalten.
Ja, ja, der Store bleibt erhalten, mhm, aber die Hardware läuft aus. Wobei, ja, letztens war es auch, da musstest du ein Update machen für deinen Lautsprecher.
Okay. Mhm.
Wenn du das Update nicht gemacht hast, hast du kein WLAN gehabt und kein Bluetooth. Und er hatte keinen Klinkensteckeranschluss.
Ja.
Das heißt, die haben den Service abgedreht und du hattest Hardware. Wenn du das Update verpasst hast, hast du halt einen 3 Kilo schweren Briefbeschwerer gehabt.
Mhm. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Soundtreiber. Mal angenommen, es kommt jetzt irgendwas Neues, Cooles auf den Markt und die PlayStation 3 müsste jetzt sozusagen gepatcht werden mit einem Service-Update. Da weiß ich übrigens nicht, ob die eingestellt sind. Dann guckst du da halt auch in die Röhre, ne? Aber es geht ja wirklich im Allgemeinen darum, dass du gar keine Kontrolle mehr darüber hast, was jetzt die Firmen halt mit den Produkten letztlich machen. Das führt eben leider wirklich sehr tief in die Materie, weil da sind wir eben schon wieder bei Spielen. Du hast eben auch keine Kontrolle bei Spielen, die du von Anfang an kaufst, ob die Entwickler überhaupt Bock dran haben, das noch weiterzumachen danach. Na, Thema Anthem wieder. Mhm. Jetzt hast du halt ein Spiel, was halt spielbar war, wo du deinen Spaß mit hattest, aber wo du weißt, das ist halt jetzt mehr oder weniger tot. Also zumindest für die Zukunft. / Warcraft 3 Reforged. Naja. Kommen wir zu den Short News. TSMC hat es jetzt leider nicht mehr komplett als News geschafft. Das werden wir jetzt mit in die Short News ein bisschen mit integrieren. Ich fange mal an, wenn ich darf.
Du darfst.
So, in Diablo 3 ist die Saison 23 angebrochen. Und sie haben endlich, man kann sagen, nach vielen, vielen Jahren mal die Begleiter überarbeitet. Die können jetzt nämlich statt 5 Gegenständen sage und schreibe 14 Gegenstände tragen und können somit auch jetzt von den Sets, die man finden kann, profitieren. Der eigene Charakter kann auch davon profitieren, wenn die Begleiter Sets anhaben, da dann so gewisse Synergien freigeschaltet werden. Und was ich auch cool finde, es gibt ja diesen den Ring des Prunks. Und da braucht man zum Beispiel immer ein Set-Gegenstand weniger. Das kann der Begleiter jetzt auch tragen, dieses Item. Und das finde ich besonders cool, weil ich glaube, dadurch werden die Begleiter wieder so ähnlich stark wie in Diablo 2. Wenn du dich erinnerst, da waren ja die Begleiter über den großen Zeitraum immer stärker als der eigene Charakter.
Ja.
Und das fand ich irgendwie immer ganz cool. Das hat immer Spaß gemacht. Du hast dann einfach in der Wurmhöhle immer nach vorne latschen lassen. Deswegen war auch immer der Typ aus Akt 2 immer der coolste, weil er immer nach vorne gerannt ist und hat immer alles weggetankt für dich. Du bist halt selbst immer am Gift gestorben und der Typ ist halt einfach stehen geblieben, als wäre nicht
so durchgelaufen. Ja.
So, dann haben wir Assassin's Creed Valhalla und die haben auch endlich mal was Schönes gemacht. Und zwar, da gibt es ja diesen Ingame-Shop, bei dem man mit Opalen bezahlen kann. Das ist der kleine Reda, der sitzt im Lager. Und man war immer so ein bisschen in Zeitdruck. Man muss dazu sagen, hier konnte man kein Echtgeld dafür ausgeben, sondern das konnte man nur erspielen. Aber man hat immer sehr wenig Opale bekommen und die Gegenstände, die man kaufen konnte, waren sehr teuer. Und lange Rede, kurzer Sinn. Die haben jetzt, diese ganzen Gegenstände haben sie jetzt günstiger gemacht und die sind jetzt auch länger im Sortiment. Also vorher waren sie 24 Stunden verfügbar. Jetzt sind es, glaube ich, 4 oder 5 Tage. Und als ich zuletzt in Assassin's Creed eingeloggt habe, ist mir das irgendwie gleich aufgefallen. Und dann habe ich erst danach die News gelesen dazu und fand ich aber ganz cool. Freut mich auf jeden Fall, weil ich spiele tatsächlich Assassin's Creed Valhalla immer noch relativ häufig und aktiv. So, das war's von meiner Seite.
Gut, dann mach ich gleich weiter. TSMC hat gesagt, dass sie jetzt in den nächsten 3 Jahren 100 Milliarden Dollar investieren wollen, um die Produktionskapazitäten zu erhöhen. Und ich meine, das ist schon ein starkes Stück. Problematisch dabei ist bloß, dass wir halt uns auf 2022 oder 2023 einstellen können, wann die Preise sich mal wieder so normalisieren. Aber bis jetzt haben irgendwie alle gerafft, dass sie mehr produzieren müssen. Deswegen in den nächsten 2 Jahren wird es dann besser. Und danach wird es vielleicht nochmal viel besser, weil Samsung will nämlich auch 116 Milliarden in 10 Jahren ausgeben und Intel will mit 20 Milliarden eine neue Fabrik in Arizona bauen. Von daher, die nächsten 2 Jahre sehen düster aus, aber danach wird es besser.
Wir sehen also schon jetzt das Licht am Ende des Tunnels.
Mhm. Jedenfalls was Grafikkarten angeht.
Das liegt nur an der RGB-Beleuchtung.
Und um das gleich mit zu verbinden, weil der gute Mann wahrscheinlich auch keine Grafikkarte bekommen hat, hat er seinen alten Gameboy genommen, hat dann Raspberry Pi dran gemacht, hat das alles mit einem Kabel verbunden, hat Software gemacht und lässt jetzt schön sein Gameboy Mining betreiben. Und er braucht dafür nur, ich glaube, 300 Jahre, um einen Bitcoin zu farmen. Von daher läuft.
Okay. Ja, du hast ja noch diese Zahlen eingegeben, ne? Die Mining-Performance sind 0,8 H, was ist das, für was steht das H, das große H?
Hashes.
Ach, Hashes, genau, okay. Ja, das wäre jetzt ein bisschen mühselig, das zu erläutern. Aber das sind 0,8 Hashes pro Sekunde und eine RTX 3060 macht oder schafft 40 Mega-Hashes pro Sekunde.
Ja. Jo.
Das ist sozusagen es ist nicht nur eine 40, sondern auch einfach nochmal eine 40 mit 6 Nullen dahinter. Nicht schlecht, würde ich sagen. Nicht schlecht.
Hat was. Ja, also, ja, wartest du ab, bis du stirbst und danach haben deine Enkel noch was davon. Oder du kannst ja natürlich auch 30.000 Stück kaufen und hast dann dieselbe Leistung.
Ja, das würde wahrscheinlich funktionieren, aber ich glaube, die Enkel haben an dem Gameboy dann doch irgendwie mehr Spaß als an dem einen Bitcoin, den sie dann damit haben. Naja.
Wer weiß, der ist vielleicht in 100 Jahren 10 Trilliarden wert.
Das könnte sein. Man kann es auf jeden Fall mit der Mining-Geschwindigkeit als ganzes Generationenprojekt bezeichnen.
Ja.
So, mal gucken, ob unser Podcast auch so lange überdauert und dann von unseren Kindern übernommen wird. Die Zeit ist schon wahnsinnig vorangeschritten. Wir verabschieden uns, liebe Leute, und wir hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Dann feiern wir schon wieder halbes Jubiläum bis zur nächsten 10er-Folge. Und ja, ich freue mich schon jetzt und mal gucken, was wir da für tolle Themen dabei haben.
Ich freue mich auch. Macht's gut.
Macht's gut und ruht euch schön aus. Ciao. Ruhst du dich jetzt auch aus?
Ja, ich gehe jetzt gleich schlafen. Schlaf gut.
Warte, du musst mir noch die Aufnahme schicken.
Mensch, ich muss es ja nicht schneiden gerade. Von daher.
Ja.
Das musst alles du machen jetzt.
Müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Da steht er einfach auf und rennt hier aus dem Studio raus und denkt hier, er kann einfach seine ganze Arbeit liegen lassen. Und ich aus dem
Pappkarton.
Und ich muss es wieder aufräumen.
Ja. Aber die Zeiten werden sich ändern.
Ja, das sagst du jetzt.